Ihr wisst, wie die Predigten in der Reihe der 10 Gebote losgehen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und da denken wir auch heute Morgen dran. Auch bei diesem Thema finde ich, dass es wichtig ist, dass wir uns das klar machen, dass Gott es gut meint mit uns. Ich möchte heute ausnahmsweise noch eine Bibelstelle dazu lesen, zu diesem ersten Punkt, Jeremia 29, Vers 11. Ein Vers, der mir sehr wertvoll geworden ist, wo Gott was über seine Pläne sagt. Er sagt nämlich, denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr. Also Gott kennt seine Pläne. Das finde ich jetzt nicht so überraschend, dass Gott seine Pläne kennt. Überraschend finde ich, dass Gott was über diese Pläne aussagt. Dass Gott nämlich sagt, Pläne des Heils und nicht des Unheils. Denn ich will euch eine Zukunft und eine Hoffnung geben. Das ist das, was Gott uns auch heute Morgen sagen möchte. Er meint es gut mit uns. Er möchte uns was Gutes tun. Er hat gute Pläne mit uns. Und wenn wir uns über die 10 Gebote Gedanken machen, dann lasst uns einfach daran denken, dass das Teil ist seines Plans, seiner Gedanken über uns. Gottes Gebote sind Wegweiser zum Segen. Habt ihr den Satz schon auswendig? Sonst sollt ihr das noch tun. Gottes Gebote sind Wegweiser zum Segen. Und heute geht's um die Ehe. Die Absicht Gottes mit der Ehe ist nicht, uns zu knechten. Gell? Sondern uns Gutes zu tun. Adam hat die Eva bekommen, nicht um ihn zu bestrafen, sondern weil es nicht gut war, dass er allein war, sagt Gott. Und wenn Gott die Eva vorher gemacht hätte, dann hätte es vielleicht nie einen Adam gegeben. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber der Adam jedenfalls, der brauchte seine Frau. Und ich weiß nicht, wie ihr das so in eurer Ehe empfindet. Ich bin jedenfalls unglaublich dankbar für meine Ergänzung, für meine Gehilf ihm. Und das ist wichtig. Und seit einiger Zeit, seit unsere familiäre Situation zulässt, begleitet mich meine Frau auch immer häufiger auf Diensten. Und wir bekommen dann auch immer mal wieder so die Rückmeldung, dass wir als gutes Team wahrgenommen werden. Das ist manchmal auch hart erarbeitet, aber ich denke schon, dass es gut ist, wenn man zu so einem Team wird. Genau. Das Ziel Gottes mit der Ehe ist eine nicht nur irgendwie Ehe, sondern eine intakte Ehe, eine gute Ehe, eine segensreiche Ehe, bis an das Lebensende. Ich habe vor einiger Zeit einen Ehevorbereitungskurs gemacht mit einem jungen Paar, wo wir dann ausnahmsweise schon mal über die Trauformel gesprochen haben. Bis dass der Tod uns scheidet. Wo sie dann gesagt hat, möchte ich so eigentlich nicht sagen. Dann habe ich gedacht, ups. Ich sage, eigentlich ist das nicht Gegenstand der Verhandlung. Aber es hat sich dann herausgestellt, dass das Problem nicht die Länge der Bindung war, sondern dass sie einige Zeit vorher einen lieben Menschen verloren hatte und den Tod nicht drin haben wollte. Da sage ich, dem können wir abhelfen, wir haben es dann anders formuliert, aber mit dem gleichen Inhalt. Aber es ist in der Tat so, ich würde niemals ein Paar trauen, was sich nicht bindet bis zum Lebensende. Denn das ist Sinn und Zweck der Ehe. Das ist das, was Ehe ausmacht. Dass ich eben nicht mein Ja sage. Also wenn du zum Beispiel Mitarbeiter werden möchtest im Kinderdienst oder bei den Rangern oder so, dann kann es schon sein, dass wir sagen, komm, probier das mal ein halbes Jahr aus. Und wenn du dann merkst, das passt, dann kann man ja verlängern. Als ich meinen Zivildienst gemacht habe, da habe ich eine Kandidatin kennengelernt für die Laufbahn als Ordensschwester in dem Heim, habe mich sehr intensiv mit ihr angefreundet und die hat dann erstmal die einjährige Profess abgelegt und dann die zweijährige Profess und dann die fünfjährige Profess und dann nochmal die fünfjährige Profess und dann ist sie aus dem Kloster ausgetreten. Also bis zur ewigen Profess hat sie es nie geschafft und ich denke, das war auch gut so. Das habe ich ihr von Anfang an gesagt, dass das nicht zu ihr passt. Aber so ist es mit der Ehe nicht. Mein Vater hat zwar an Maria Lichtmess, glaube ich, immer zu meiner Frau gesagt, dass er sie nochmal ein Jahr behält. Das war früher, glaube ich, so, dass man da die Knechte irgendwie, so dass man das Dienstverhältnis verlängert hat. Aber so ist Ehe eigentlich nicht angelegt. Ehe ist was, was wir uns am Anfang der Ehe für die gesamte Laufzeit bis ans Lebensende versprechen. Und das macht mir manchmal ein bisschen, ja, Angst möchte ich nicht sagen, aber davor habe ich Respekt. Davor hatte ich Respekt, als ich das Ehegelöbnis abgelegt habe, weil ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was bis dahin passiert. Ich habe keine Ahnung, wie ich mich verändern werde. Und ich habe vor allem keine Ahnung, wie sich meine Frau verändern wird. Also, dass ich mit mir dann noch klarkomme, das davon bin ich irgendwie ausgegangen. Aber wer weiß, wie der Partner sich verändert, wer weiß, was für Lebensumstände eintreten. Und trotzdem gibt uns Gott diese Hintertür nicht. Er sagt Mann und Frau bis ans Lebensende, das ist Ehe. 1. Mose 2, Vers 24 sagt Gott, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das heißt, ich muss auch was verlassen, ich muss was aufgeben. Ehe ist nicht bloß, was bekomme ich dazu, was habe ich jetzt für größere Vorteile, die ich vorher nicht hatte, sondern Ehe heißt auch, was loszulassen. Zum Beispiel das Elternhaus. Nun, wir haben schon über Ehre, Vater und Mutter gesprochen, deswegen wisst ihr, dass wir auch dann, wenn wir verheiratet sind, nicht mehr sagen können, ja, meine Eltern interessieren mich nicht. Aber es muss eine Loslösung vom Elternhaus stattfinden, im Übrigen bei beiden Ehepartnern. Auch wenn hier gesprochen wird, dass der Mann Vater und Mutter verlässt, weil das wohl damals auch irgendwie so üblich war. Aber beide müssen ihre Eltern irgendwo ein Stück weit loslassen und sagen, ich gehöre, also meine engste Lebensgemeinschaft ist nun nicht mehr mit meinen Eltern, mit meiner Familie, sondern meine engste Lebensgemeinschaft ist jetzt mit meinem neuen Partner. Und wenn das nicht passiert, dann ist von vornherein, sind die Weichen falsch gestellt in der Ehe. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir können ein enges Verhältnis zu unseren Eltern haben und wir können uns, was weiß ich, von mir aus auch täglich sehen und das ist alles nicht das Problem, sondern das Wichtige ist, dass meine innere Haltung klar ist, dass ich sage, meine erste Bezugsgröße, mein engster Beziehungskreis, meine erste Verantwortung gilt nicht mehr meinen Eltern, sondern gilt meinem neuen Ehepartner. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und Jesus greift es in Matthäus 19 auf, wenn er im Vers 5 und 6 sagt, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Ich werde nachher noch ein bisschen was zum Thema Ehescheidung sagen, aber das einfach vielleicht mal so vorab, dass Gott sagt, wenn die zwei erstmal zueinander gefunden haben, dann ist es, also in meiner Ausbildung in der Chemie, da gab es irreversible Vorgänge. Das ist immer schlecht. Also als Chemiker möchte man gerne immer reversible Sachen. Und wenn was irreversibel ist, dann ist im Normalfall immer irgendwas schiefgegangen. Und man kann es dann halt auch nicht mehr rückgängig machen. Und Ehe ist so ein irreversibler Vorgang. Ich kann das eigentlich nicht mehr auflösen. Wie gesagt, ich werde nachher noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich stelle jetzt auch noch mal eine These in den Raum, wo ich nicht jeden Punkt einzeln belege. Dafür reicht uns heute einfach die Zeit nicht, die reicht sowieso schon nicht. Ich bin jetzt schon ganz in Sorge über die Zeit. Aber ich sage euch das einfach mal. Ehe ist heterosexuell, ewig und ausschließlich. Könnt euch jeden dieser Punkte belegen. Mit dem ewig habe ich schon angefangen. Mit dem ausschließlich werden wir nachher noch ein bisschen was sehen. Zu dem heterosexuell sage ich gar nichts. Das ist ein extra Thema. Ich hoffe, dass ich hier auch niemanden davon überzeugen muss. Aber daran halten wir fest. Und wenn wir dafür ins Gefängnis müssen, also ich jedenfalls, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wenn wir irgendwas in der Bibel finden, irgendwelche Gebote, irgendwelche Anweisungen oder irgendwelche Verbote oder irgendwas, was Ehe angeht, was Ehescheidung angeht und so, dann habe ich festgestellt, dass ich davon überzeugt bin, dass Gott immer genau einen Grund hat, uns diese Gebote zu geben, nämlich die Ehe zu schützen. Bestehende Ehen zu schützen. Dafür zu sorgen, dass die Ehen, die es gibt, gut funktionieren und dass die bestehen bleiben. Ich hoffe, dass das im Lauf des Vormittags euch auch ein bisschen klarer wird. Die Zielrichtung aller Gebote, aller Aussagen der Bibel über Ehe und auch über Ehescheidung, über Wiederheirat und alles, was damit zusammenhängt, hat in meinen Augen den einen Grund, bestehende oder auch zukünftige Ehen zu schützen. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrnehmt in unserer Gesellschaft. Da gibt es sicher auch verschiedene Strömungen. Ich denke, das ist auch ein bisschen ein Unterschied, wo man nun lebt. Ich denke, auf dem Land ist manches anders als in Großstädten. Aber es gibt halt schon etliche Zeitgenossen, die Ehe eigentlich nicht mehr als was Positives sehen. Manche sagen ja, der Ehering ist so das Glied der Kette, die mich anbindet. Oder dann wird ja auch in unseren Kreisen zunehmend der Junggesellenabend gefeiert, wo man nochmal richtig auf die sowieso haut und genießt, dass man noch einen Tag Freiheit hat und dann ist alles vorbei. Und ich weiß, dass es natürlich auch andere Gründe gibt, einen Junggesellenabschied zu feiern, aber meine Frau und ich, als wir so vor einiger Zeit darüber uns unterhalten haben, haben gesagt, eigentlich finden wir die Botschaft, die wir damit aussenden, schon also nachdenkenswert. Ich würde es jetzt mal ganz, ganz vorsichtig formulieren. Ehe ist nichts Negatives. Ehe finde ich total positiv. Heißt nicht, dass es ganz einfach ist. Heißt nicht, dass es keine Probleme gibt. Ich sage immer gern, in der Ehe kann man Probleme gemeinsam lösen, die man alleine nie hätte. Ja. Wobei, man kann natürlich auch Probleme gemeinsam lösen, die man trotzdem hätte, aber es kommen definitiv Probleme dazu, die man sonst nicht hätte. Und die letzte Predigt, als es um das Töten ging, haben wir ja mitbekommen, dass das hier durchaus auch bekannt ist. Ehe ist von Gott eingerichtet, oder? Glaubt ihr schon auch? Die Ehe ist keine gesellschaftliche Erfindung. Also, wenn man natürlich davon ausgeht, dass es keinen Gott gibt, dann muss man natürlich auch sagen, gut, man hat es irgendwie Gott in die Schuhe geschoben, den es ja dann eben nicht gäbe. Und deswegen haben die Menschen das irgendwann mal erfunden, um das Zusammenleben irgendwie zu regeln. Aber wir glauben, dass es einen Gott gibt und wir glauben, dass Gott eine seiner ersten Amtshandlungen, als der Mensch geschaffen war, war, diesem Menschen eine Frau zu geben und den zu verheiraten. Und diese Ehe ist von Gott gestiftet worden. Und soweit ich mich erinnere, steht hinterher und es war sehr gut. Ja? Ich meine, in eurer Bibel steht es, glaube ich, auch. Und da gehört die Ehe auch dazu, mit all ihren Facetten. Die Ehe ist von Gott eingerichtet und weil sich weder die Grundgesetze der Menschheit noch Gott selbst in der Zwischenzeit geändert haben, deswegen ist die Ehe auch nicht unzeitgemäß. Ich kann das nicht sehen, dass an der Ehe irgendwas nicht mehr in unsere Zeit passen würde. Ich sehe, dass manche Menschen nicht mehr bereit sind, sich nach dem zu richten, was Gott eigentlich vorgesehen hat. Aber die Ehe ist so zeitgemäß wie eh und je. Und ich weigere mich auch, mir da was anderes einreden zu lassen. Und wenn eine Ehe kaputt geht, dann ist es für Gott, also für die Betroffenen natürlich sowieso, aber dann ist es auch für Gott schlimm. Und deswegen möchte Gott verhindern, was Ehen zerstört. Und deswegen, wenn es um Partnerschaft, um Ehe geht, dann ist Gott sehr daran interessiert und er schreibt uns das auch ins Stammbuch, dass wir uns vergeben sollen. Jetzt haben wir die neue Jahreslosung, dass wir uns annehmen sollen, so wie Christus uns angenommen hat. Gilt auch für die Ehe, dass wir uns lieben sollen. Liebet eure Feinde. Ah nee, halt, wir sind ja, Entschuldigung. Ja. Also, wir sollen uns lieben, ja, so wie Christus uns angenommen hat und da gehört die Liebe dazu und die Ehepaare sollen in Liebe miteinander umgehen. Da ist, das werden wir nachher auch noch lesen, davon die Rede, dass wir gegenseitig die körperlichen Bedürfnisse erfüllen. Und da ist in der Bibel auch immer wieder mehr oder weniger deutlich davon die Rede, dass für Gott Scheidung eigentlich keine Option ist. Ich habe jetzt das eigentlich extra dazu gesagt, weil natürlich, wenn ihr euch in der Bibel ein bisschen auskennt, dann wisst ihr, dass es Gesetze über die Scheidung gibt. Aber ihr wisst hoffentlich auch, was Jesus dazu gesagt hat. Nämlich er hat gesagt, von Anfang an ist es nicht so gewesen. Sondern sagt er, um eurer Herzenshartigkeit willen hat euch Gott das zugestanden. Aber eine Aussage, die Gott über sich selber trifft, die ist, habe ich festgestellt, gar nicht so sehr bekannt. Die finden wir in Maleachi Kapitel 2, Vers 6. So, wer jetzt in seiner Bibel nachschauen will, das ist in der Ecke, wo so die etwas helleren Seiten sind, die man seltener in der Hand hat. Am Ende der Bibel, ich glaube sogar das letzte Buch der Bibel, Maleachi, wenn ich es richtig weiß. Ja, das Alte, Entschuldigung, das Alten Testament. Ich wollte bloß gucken, ob ihr noch wach seid. Maleachi 2, Vers 6. Was man im Maleachi gut kennt, jedenfalls in manchen Gemeinden, das ist der Abschnitt über den Zehnten. Da wird man dann vermutlich beim nächsten Gebot, du sollst nicht stehlen, was drüber hören. Aber hier in Maleachi 2, Vers 16, da sagt Gott Folgendes. Denn der Herr, der allmächtige Gott Israels, sagt, ich hasse Ehescheidung. Ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Nebenbei gesagt, umgekehrt auch. Was es früher so nicht gab, deswegen hat Gott das so nicht formuliert, aber was heute natürlich durchaus möglich ist. Ich verabscheue es, wenn ein Mann seiner Frau so etwas antut. Darum nehmt euch in Acht und brecht euren Frauen, und ich sage es jetzt einfach dazu, und euren Männern nicht die Treue. Gott sagt, ich hasse Ehescheidung. Und trotzdem sagt Jesus, es gibt einen Grund, weshalb sich jemand scheiden lassen kann. Jesus sagt, wenn jemand sich von seiner Frau scheidet, dann begeht er Ehebruch, beziehungsweise treibt sie in den Ehebruch. Es sei denn, wisst ihr, was er als Ausnahme sagt? Hurerei, ja genau, je nach Übersetzung. Manche übersetzen Hurerei, manche übersetzen Unzucht, manche übersetzen Ehebruch. Also das heißt, die Ausnahme, die Jesus macht, ist eigentlich, wenn die Ehe schon gebrochen ist, wenn die Ehe schon dadurch kaputt gemacht ist, dass einer von beiden die Ehe gebrochen hat, dann ist der andere Ehepartner in Anführungszeichen frei. Er muss nicht, aber er könnte sich scheiden lassen. Und ich möchte heute nicht über Ehescheidung reden, sondern über die Ehe und über dieses siebte Gebot. Also manche von uns kennen es als das sechste, aber in unserer Zählung ist es das siebte. Und deswegen muss man uns ein bisschen mit diesem Ehebruch beschäftigen. Ehebruch ist was, wo ich jetzt hoffe, dass die meisten von euch das halt vom Papier oder aus Erzählungen oder sonst aus der Theorie kennen. Aber diejenigen, die damit schon nähere Bekanntschaft gemacht haben, die wissen, dass Ehebruch eine ganz ungute Sache ist. Da passieren viele Verletzungen. Schon im Vorfeld. Ehebruch hat, glaube ich, immer auch eine Vorgeschichte. Und auch hinterher. Da bleiben Narben zurück, da bleiben Verletzungen zurück. Da sind Gefühle der Ablehnung, Gefühle der Minderwertigkeit, Gefühle der Schuld auf beiden Seiten. Also da ist alles, der ganze Cocktail an allen möglichen negativen Geschichten wird durch so einen Ehebruch ausgelöst. Und wenn wir uns fragen, warum möchte Gott das eigentlich, dann können wir natürlich sagen, ja, Gott möchte uns die Verletzungen ersparen. Das ist richtig. Und ich sehe das auch ganz klar als einen der Gründe, weil Gott möchte, dass es uns gut geht. Deswegen möchte er uns diese Verletzungen ersparen. Aber es gibt noch einen viel tieferen Grund. Gott nennt die Ehe immer mal wieder als Bild auf unsere Beziehung zu ihm. Also wenn du im Alten Testament bei den Propheten liest, dann liest du ganz, ganz oft davon, dass Gott sein Volk als seine Frau, als seine Braut bezeichnet und sich selber als Ehemann oder als Bräutigam. Und er redet immer wieder davon, wie seine Frau ihn betrügt mit anderen, also in dem Fall mit anderen Göttern. Und das haben wir ja beim ersten Gebot, ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das haben wir ja ganz, ganz ausführlich auch besprochen. Wo Gott sagt, es gibt hier eine Ausschließlichkeit. Wir können nicht eine Ehe mit verschiedenen Leuten führen. Jetzt könnte ich theoretisch noch eine Abhandlung machen über viel Ehe und warum es das im Alten Testament gab und warum der David so viele Frauen hatte und der Salomo noch viel mehr und warum der Abraham und was weiß ich, die ganzen Leute mehr Frauen hatten. Und dann würde die Predigt dann noch länger werden, deswegen lasse ich das heute. Aber das, was Gott eigentlich vorhatte, war ein Mann, eine Frau für ein ganzes Leben. Und dieser Ehebruch, der hier zu diesen negativen Konsequenzen führt, der zu diesen Verletzungen führt und der letztendlich auch zu einem falschen Bild unserer Beziehung zu Gott führt und so. Dieser Ehebruch, der beginnt nicht erst dann, wenn irgendwas passiert, sondern der beginnt in Gedanken. Also ich habe jetzt die Bibelstelle hier nicht extra aufgeschrieben, aber ich denke, die sind uns alle bekannt, wo Jesus sagt, ihr habt gehört, also im Rahmen der Bergpredigt sagt Jesus zu verschiedenen Geboten, ja diese Verschärfungen, und da sagt Jesus, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine andere Frau anschaut und sie begehrt, der hat bereits in Gedanken die Ehe gebrochen. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber die Gedanken sind frei und ich habe ja bloß gedacht und solange man ja bloß denkt und dann gibt es ja so Sprüche, den Appetit kann man sich ja woanders holen, aber gegessen wird zu Hause und ich weiß nicht was alles. Und da ist letztendlich jeder auch ein Stück weit für sich selber verantwortlich. Bloß eins ist auch klar, in der Bibel steht, kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass die Kleider anfangen zu brennen? Also wenn du ständig irgendwelche Gedanken hast, die sich mit anderen Partnern beschäftigen, dann wage ich zu behaupten, dass es auf Dauer nicht gut gehen wird. Und bei den einen sind es die Gedanken, bei den anderen sind es die Gefühle. Ja, gegen Gefühle kann man nichts machen. Falsch. Also das wäre jetzt wieder ein anderes Thema. Ihr merkt schon, man könnte ja ganz, ganz viel darüber sagen, aber es ist meine feste Überzeugung, dass wir sowohl gegen Gedanken als auch gegen Gefühle sehr wohl was ausrichten können. Man kann Gefühle steuern. Glaubt mir das. Und wer es nicht glaubt, der kann nachher noch irgendwie zu mir kommen, dann können wir nochmal reden. Aber die Gedanken, dass ich diese Gefühle zulasse, dass ich Dinge in mir dulde, die letztendlich, wenn es weitergeht, zu was führen, was nicht Gott wohlgefällig ist. Das ist wichtig, dass wir das möglichst früh anfangen zu bekämpfen, weil wenn das erstmal stärker geworden ist, tun wir uns so schwer und werden am Schluss dieser Gedanken, dieser Gefühle nicht mehr Herr. Und deswegen müssen wir rechtzeitig damit anfangen, da was dagegen zu tun. Und Gedanken, ich hoffe, dass wir das alle wissen, öffnen Wege für Taten. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord und Unzucht und ich weiß nicht was alles. Und da müssen wir anfangen. Also Jesus sagt im Herzen, wir würden vielleicht eher sagen im Kopf, da geht's los. Und wenn wir da unaufmerksam sind, wenn wir da zulassen, dass sich Dinge festsetzen, dann haben wir die Schlacht eigentlich schon verloren. So jetzt hat Ehebruch natürlich schon. Ich habe vorher gesagt, Ehebruch beginnt nicht erst, wenn Taten erfolgen, aber Ehebruch hat natürlich viel mit Taten zu tun und hat natürlich mit Sexualität zu tun. Und deswegen kann ich auch über das Thema nicht reden, ohne ein paar Punkte noch über Sexualität zu sagen. Das Erste, was ich gerne sagen würde, ist, dass die Sexualität, wo kommt die eigentlich her? Weiß da irgendjemand was? Die kam doch erst, als die Eva in den Apfel gebissen hat, oder? Nein? Nein? So habe ich es aber auch schon gehört. Vorher war der Mensch ganz rein und edel. Und dann kam die Sünde und mit der Sünde kam der Sex. Wenn ihr euch mal ein bisschen mit der Kirchengeschichte auseinandersetzt, dann stellt ihr fest, dass über Jahrhunderte in der frühen Kirche Dinge gelehrt worden sind, da würden uns die Fußnägel hochrollen. Wir haben gesagt, Sexualität ist was ganz Niedriges und was ganz Schlechtes. Und es gibt eigentlich nur einen Grund, weshalb man sich dazu herablassen muss. Und das ist halt, um Kinder zu zeugen, wenn es unbedingt sein muss. Und das hat die Kirche über Jahrhunderte, manche Teile davon jedenfalls, auch so gelehrt. Und wenn ihr euch so die ganze Sexualmoral anschaut, von der frühen Kirche bis ins Mittelalter und ich weiß nicht wann, dann werdet ihr feststellen, dass da viel, viel kaputt gegangen ist. Aber in meiner Bibel lese ich ganz andere Dinge. In meiner Bibel lese ich davon, dass Gott zu Adam und Eva sagt, so schuf, also zunächst sagt noch nichts, aber heißt es, so schuf Gott, 1. Mose 1, 27, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und jetzt können wir ja ein bisschen unseren Grips einschalten und feststellen, dass alle Tiere auf dieser Welt als Männchen und Weibchen geschaffen wurden und dass die mit den entsprechenden Organen ausgestattet wurden, um sich fortzupflanzen. Nur beim Menschen sollte Gott das nicht gemacht haben? Eher nicht. Also die waren von Anfang an darauf angelegt, dass sie sich per Sexualität fortpflanzen. Und er sagt Gott, das Erste, was er zum Menschen sagt, er segnete sie und sprach, vermehrt euch. Das ist doch mal ein gutes Gebot, oder? Vermehrt euch, sagt er. Bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und bis auf die Sexualität war alles sehr gut. Ja. Ja. Hör mal, Gott hat den Menschen als ein sexuelles Wesen geschaffen und deswegen ist Sexualität was Gutes. Und lass dich da auch nichts anderes einreden. Das ist weder irgendwie schmutzig noch niedere Beweggründe oder was weiß ich was oder Triebe und weiß ich, was man da so alles hört. Das hat Gott in den Menschen so reingelegt. Und das kann für eine Ehe was sehr Verbindendes sein, wenn wir wissen, dass Sexualität nur in einer auch emotional gesunden Umgebung richtig sinnvoll stattfinden kann. Und wenn ein Mann, für den das Emotionale bei der Sexualität nicht so bedeutend ist, das mal verstanden hat, dann kann das für eine Ehe echt eine sehr stabilisierende Wirkung haben, wenn der Mann weiß, dass damit er seine körperliche Befriedigung bekommt, die Frau auch ihre seelische haben muss. Und dann ist das eine schöne, ausgewogene Geschichte, wo beide sich gegenseitig beschenken können. Aber auch das ist eigentlich nur am Rande unser Thema. 1. Timotheus 4, Vers 4, einfach nochmal als Bestätigung dieses einen Verses von vorher, da heißt es, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist schlecht, was wir mit Dank gegen Gott genießen. Da geht es hauptsächlich ums Essen, aber da geht es, denke ich, auch um Sexualität. So, jetzt redet die Bibel vor allem im Neuen Testament immer wieder von Unzucht. Und ich weiß nicht, was ihr so für Bibelübersetzungen habt. Da wird dann, also Unzucht ist einfach ein, früher gab es in Deutschland einen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch, ich weiß gar nicht, welche Nummer der hatte, der ist irgendwann dann mal abgeschafft worden, der Unzuchtparagraph. Da ging es dann um, ich weiß gar nicht, was da drin stand, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, ist auch nicht wirklich bedeutend. Ich habe bloß festgestellt, dass das Wort Unzucht aus unserem normalen Wortschatz eigentlich ausgeschieden ist. Das Wort, also die Christen verwenden das irgendwie noch, aber ansonsten findet es jeder eigentlich nur noch schräg und unzeitgemäß und was ist es eigentlich? Und wenn es jetzt in unseren Bibeln drinsteht, wie gesagt, manche modernen Bibelübersetzungen versuchen das dann ein bisschen zu umschreiben, aber wichtig ist für uns, dass wir verstehen, so gehe ich jedenfalls immer an so Sachen ran, was hat denn der Paulus gemeint, wenn er von Unzucht schreibt? Denn was wir heute unter Unzucht verstehen, mag ja vielleicht auch noch ganz interessant sein, aber wichtig ist doch, wenn wir verstehen wollen, um was es da eigentlich geht, dann müssen wir verstehen, um was es dem Paulus ging. Was Paulus unter Unzucht verstanden hat, wenn er gesagt hat, dass wir das nicht tun sollen. Und deswegen habe ich mal nachgeguckt im Lexikon, was denn die Leute zur damaligen Zeit unter dem Wort Unzucht verstanden haben. Und da lese ich Folgendes. Unzucht, griechisch, porneia, daher kommen unsere Pornos. Wird übersetzt, also das Wort Porneia in vielen überbiblischen Sitzungen auch mit Hurerei. Ich lese jetzt einfach mal weiter, was im Lexikon steht. Erste Wortbedeutung, ursprünglich Prostitution. Später jegliche Art von verbotenem sexuellen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Das ist die Definition, die im Lexikon über das griechische Wort Porneia, Unzucht oder Hurerei steht. Zweite Wortbedeutung, der Ehebruch. Nun, jeglicher sexuelle Geschlechtsverkehr außerhalb sexueller Geschlechtsverkehr. Fällt mir jetzt erst auf, aber egal, stammt nicht von mir, steht so im Lexikon. Ehebruch ist natürlich außerhalb der Ehe und insofern fällt es unter Unzucht. Und dann drittens übertragen, der Götzendienst als religiöser Abfall von Gott. So, wenn wir das im Hintergrund haben und überall dort, wo wir Unzucht lesen, also jedenfalls in den älteren Bibelübersetzungen, wo es drin steht, dran denken, dass damit gemeint ist, jegliche Form des Geschlechtsverkehrs außerhalb der Ehe, dann wird relativ schnell ein sehr rundes und ein sehr einheitliches Bild draus. Und da lesen wir dann zum Beispiel in 1. Korinther 7, Vers 2, aber damit niemand zur Unzucht verleitet wird, nämlich außerhalb der Ehe Geschlechtsverkehr zu haben, ist es besser, wenn jeder Mann seine Frau und jede Frau ihren Mann hat. Also ihr wisst, der Paulus hat gesagt, eigentlich wäre es besser, wenn man nicht heiraten würde. Ich sage das ja immer den Paaren, die in die Ehevorbereitung kommen, sage immer, wisst ihr, es gibt genau einen Grund, weshalb ihr heiratet. Laut Bibel, besser wäre es, wenn wir allein bleiben würden, aber damit, also ich sage das immer ein bisschen provozierend, gibt natürlich andere Gründe, ist klar. Aber Paulus sagt, eigentlich wäre es besser, wenn wir allein bleiben würden, aber sagt er, da gibt es eben die Gefahr, dass man das nicht durchhält, weil man eben den Geschlechtstrieb hat. Und deswegen ist es besser, sagt er, zu heiraten, damit niemand zur Unzucht verleitet wird. 1. Korinther 7, gleiches Kapitel, paar Verse weiter hinten. Den Unverheirateten und Verwitweten rate ich, lieber ledig zu bleiben, wie ich es bin. Wenn ihnen das Alleinsein aber zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Denn das ist besser, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Man kann mal sagen, der Paulus hatte vielleicht ein bisschen eine extreme Ansicht zu dem Thema. Aber die Richtung ist klar. Die Richtung heißt, und denkt bitte daran, was ich gesagt habe, die Richtung heißt, Gott schützt Ehe. Und weil Gott sagt, die Ehe ist heilig, deswegen sagt er, außerhalb der Ehe gibt es keinen Geschlechtsverkehr. Aber das Verlangen nach körperlicher Nähe, nach körperlicher Zuwendung gehört dazu und wird von der Bibel auch nicht negativ gesehen. Denn das ist was Gott in den Menschen reingelegt hat. Deswegen heißt es im selben Kapitel, 1. Korinther 7, im Vers 3, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Also ihr könnt den ganzen Abschnitt lesen, sehr erhellend. Und da geht es eben um das eheliche Zusammensein, wo es heißt, dass sich nicht einer dem anderen entzieht, eben damit nicht irgendwelche Spannungen entstehen, die letztendlich die Ehe gefährden. Dann gibt es auch noch die Frage, ja, wie ist es nun, bevor man geheiratet hat? Da kann man ja eigentlich noch keine Ehe brechen. Gell? So, jetzt haben wir aber gerade die Definition von Unzucht gelesen und haben festgestellt, Unzucht ist jeglicher Geschlechtsverkehr, der außerhalb der Ehe stattfindet. Das heißt, wenn wir diese Definition nun so als richtig ansehen würden, dann würde das ja auch bedeuten, dass man, bevor man geheiratet hat, eben auch keinen Sex haben darf. Und genau das finden wir auch in der Bibel. Ich möchte euch nicht die ganze Stelle vorlesen, aber wenn das interessiert, ihr findet es zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 22 recht ausführlich. Da werden verschiedene Gesetzesvorschriften genannt, die zum Teil für unser modernes Verständnis auch nicht ganz unproblematisch sind, das gebe ich gerne zu, aber die uns durchaus zeigen, wie Gott über diese Dinge denkt. Denn da geht es darum, dass ein Ehepaar heiratet und dann heißt es, und wenn dann der Mann seiner jungen Frau überdrüssig wird und er die loshaben will, dann sagt er, ja, Moment, in unserer Hochzeitsnacht habe ich festgestellt, dass meine Frau gar nicht mehr Jungfrau war. Die hat vorher schon mit jemandem geschlafen und dann gibt es ein Gerichtsverfahren und wie auch immer, könnt ihr alles nachlesen. Und wenn sich herausstellen sollte, dass der Mann recht hatte, wisst ihr, welche Strafe darauf stand? Todesstrafe. Also wenn wir heute Ehebruch mit Todesstrafe oder vorehelichen Geschlechtsverkehr mit Todesstrafe belegen würden, dann hätten wir noch ein viel größeres Problem mit unseren Renten. Ja, ja, also das ist natürlich eines der Probleme in diesen Gesetzesvorschriften. Wo ist da eigentlich der Mann? Das hat sich bis in Jesu Tage im Übrigen gehalten, als die Ehebrecherin gebracht wird. Die ist in flagranti erwischt worden beim Ehebruch. Da frage ich mich immer, da erwischt man ja doch normalerweise nicht bloß einen. Müssten ja zwei Leute gewesen sein, die man da gefunden hat. Aber gebracht wurde nur die Frau. Und da sehen wir natürlich auch, dass das in den Gesellschaften damals natürlich schon auch ein bisschen einseitig zugegangen ist. Aber um was es mir geht, ist, dass Gott vorehelichen Geschlechtsverkehr nicht so, sowas passiert halt mal und ja, muss man nicht so eng sehen und so. Und wenn die dann später heiraten und so. Gott sagt, darauf steht die Todesstrafe. Also das finde ich schon heftig. Und das sagt mir einfach, wie wichtig Gott das ist. Und das ist für uns heute, dass wir nicht sagen können, ja, die Zeiten sind einfach anders geworden und es ist halt heute und was weiß ich. Und die Kinder werden heute viel früher geschlechtlich reif und so. Und ja, man muss sie auch mal ausprobieren, da muss man auch gucken, ob man zusammenpasst. Und ich weiß nicht, was für Argumente da heute alles angeführt werden. Man kann das Menschen natürlich alles rechtfertigen, aber wir sind nun mal eine Gemeinde, die sich dem verschrieben hat und darauf festgelegt hat, dass für uns die Dinge gelten sollen, die wir in der Bibel finden. Und all diese Argumente finden wir dort nicht, sondern wir finden, dass es richtig ist, bis zur Ehe zu warten. So, jetzt kann man nicht sagen, so hat es der Herr gesagt und so machen wir das. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist so. Und trotzdem gibt es Gründe. Auch das sage ich immer wieder, wenn junge Paare, wenn wir uns dann in der Ehevorbereitung auch um dieses Thema beschäftigen, dass es gute Gründe gibt, bis zur Ehe zu warten. Also ich fand es zum Beispiel total entspannend, dass wir theoretisch jedenfalls, also wir als Paar, aber theoretisch auch jeder von uns als Christen, wenn wir uns an die Vorschriften halten, die Gott uns gibt, zum Beispiel keinen AIDS-Test brauchen. Oder auch sonst keine Angst haben müssen vor irgendwelchen Geschlechtskrankheiten. Denn wenn du vorher mit niemandem geschlafen hast, dann kannst du dich nicht anstecken und dann kannst du auch diese Krankheit in der Ehe nicht weitergeben. Und das finde ich eine sehr entspannende Situation. Dann braucht man auch keine Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft zu haben. Und das ist einfach ein Schutzraum, den Gott der Sexualität auch geben möchte. Es entstehen nicht so viele Verletzungen. Ich habe schon mit mehr als einer Person gesprochen, die davon berichtet haben, dass dabei auch immer so ein Stück von einem selber zurückbleibt und dass Verletzungen übrig bleiben und dass es Dinge gibt, die mich hinterher einfach nicht in Ruhe lassen. Auch die Gedanken hinterher zu vergleichen von den verschiedenen Partnern, die man hatte oder auch immer wieder daran erinnert zu werden. Das ist was im Übrigen nicht nur auf die voreheliche Zeit, sondern auch auf die Zeit innerhalb der Ehe bezogen werden kann und wo Gott uns einfach diese Dinge ersparen möchte und sagen möchte, es ist es nicht wert, diesen Weg zu gehen, weil du hinterher einfach einen hohen Preis dafür bezahlen musst. Und dass es Leute gab, die zu Zeiten von Paulus schon eine andere Meinung hatten und gesagt haben, ja, also wir sind ja nicht mehr unter dem Gesetz. Gell? Das ist ja alles Gesetz, was wir hier machen, 10 Gebote und ich weiß nicht was alles. Alles Altes Testament brauchen wir nicht mehr. Im Neuen Testament haben wir doch die Freiheit des Geistes. Und da schreibt Paulus in 1. Korinther 6, 12 und 13, es ist alles erlaubt, sagt ihr. Gell? Mir ist alles erlaubt. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, den Satz? Das mag stimmen, sagt Paulus, aber es ist nicht alles gut für euch. Die Parole, es ist alles erlaubt, darf aber nicht dazu führen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse und meine Freiheit verliere. Wenn ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen, also das ist so eine Formulierung, wo man sagt, da geht es ja nur um den Körper. Zur damaligen Zeit gab es so eine Strömung, die gesagt hat, ja, der Körper, das ist nicht wirklich wichtig, das, was zählt, ist die Seele und der Geist. Und das Essen und die Sexualität und so, das hat ja nur mit dem Körper zu tun und deswegen ist es auch nicht wichtig. Also wenn ihr schreibt, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen, dann ist das schon richtig. Und ebenso gewiss hat Gott beides, das Essen wie den Bauch, zur Vergänglichkeit bestimmt. Aber das bedeutet nicht, dass Gott uns den Leib gab, damit wir unsittlich leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen, deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Also diese Leibfeindlichkeit oder dieser Dualismus zwischen Seele und Körper, das ist nichts, was wir in der Bibel finden. Die Bibel sagt über den Menschen, inklusive Körper, es war sehr gut. Und deswegen gehört es beides zusammen. So, wie gesagt, man könnte ganz, ganz viel noch darüber sagen und ich denke, vieles ist auch gut, wenn wir das vielleicht im persönlichen Studium oder vielleicht auch im persönlichen Gespräch nochmal vertiefen. Aber lass mich eins sagen, es ist von Gott gedacht, dass eine Ehe, was Gutes und was Schönes und was ist, was uns Freude gibt. Und wenn eine Ehe sich so entwickelt hat, dass sie das nicht mehr ist, dann ist der richtige Weg nicht zu sagen, hat keinen Sinn, dann klopft man die Ehe halt in die Tonne. Sondern dann ist der richtige Weg zu sagen, lass uns daran arbeiten, dass unsere Ehe so wird, wie Gott sich das vorgestellt hat. Erinnert ihr euch noch daran, was Gott über Scheidung sagt? Ich hasse Scheidung. Und jetzt möchte ich uns einfach ein Stammbuch schreiben. Es ist egal, wie deine Ehe aussieht. Das ist zunächst mal das, was oben drüber steht. Und Ehe ist eigentlich keine Option. Ehe ist keine Option. Quatsch. Scheidung. Bitte streichen Sie den Satz aus dem Protokoll. Scheidung ist eigentlich keine Option. Nun weiß ich, es gibt Situationen und das weiß Gott auch und das wusste Jesus und deswegen gibt es ja auch ein paar Sätze in der Bibel über Ehescheidung. Aber wie gesagt, das ist erstens nicht mein Thema heute Morgen und zweitens, wenn du das liest und wenn du die Gesamtheit der Lehre der Bibel betrachtest, dann stellst du eben hoffentlich genau das fest, was ich auch festgestellt habe, nämlich, dass Gott all diese Dinge geschrieben hat, nicht um uns einen Ausweg aus der Ehe zu geben, sondern um die Ehe zu schützen. Versteht ihr? Wenn Jesus sagt, es gibt zwar einen Grund für Scheidung, es sagt er eben bewusst nicht so, sondern er sagt, wenn jemand sich scheidet, dann sorgt er dafür, dass Ehebruch passiert. Klammer auf, es sei denn wegen Unzucht. Klammer zu. Jesus sagt nicht, ja, also ihr könnt euch aus diesen und diesen und diesen Gründen scheiden lassen und so weiter und so fort. Sondern das Ziel Gottes ist, die Ehe zu schützen. Dafür zu sorgen, dass die Ehe richtig funktioniert. Und das ist unsere Verantwortung als Ehepartner. Und es beginnt dann, wenn die Ehe noch richtig gut funktioniert. Da müssen wir vorbereiten, da müssen wir aufbauen, dieses Vertrauen zueinander. Und wenn dann Stürme kommen, und die kommen, also bei uns hat es schon gestürmt und ich denke, bei jedem von uns, der hier sitzt, der verheiratet ist, hat es wahrscheinlich schon gestürmt. Vielleicht hat es auch schon geregnet und gedonnert und geblitzt. Sowas passiert, aber damit können wir mit der Hilfe Gottes auch richtig umgehen. Ich habe mir schon oft gedacht, wenn wir beide nicht Christen wären und nicht aus der Kraftwelle Gottes schöpfen könnten, und nicht das gemeinsame oder auch das getrennte Gebet hätten und auch nicht zwei Gemeinden hinter uns hätten, die auch für uns und unsere Ehe beten, da weiß ich auch nicht, wo wir heute wären. Und das ist für mich schon was Wichtiges, wo ich sage, ich brauche die Kraft Gottes, um einer Ehe festzuhalten, um Ehe so zu leben, wie Gott es will. Das ist manchmal anstrengend. Vor allem, weil wir doch so verschieden sind. Das haben wir ja schon festgestellt. Das Fass möchte ich jetzt nicht nochmal öffnen. Aber es geht mit Gottes Kraft. Und da möchte ich uns Mut machen, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Und genauso wenig wie Ehescheidung ein Ausweg ist, ist Ehebruch ein Ausweg. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich erhalte äußerlich den Schein bei, aber weil es bei uns in der Ehe nicht mehr funktioniert, da hole ich mir halt meine seelischen Streicheleinheiten oder auch die körperlichen, woanders. Das ist keine Option. So, jetzt mache ich an dem Punkt einfach Schluss. Ich hoffe, dass es euch ein bisschen herausgefordert hat. Das ist für mich ein Punkt, den kann man einmal predigen und dann ist für die nächsten 10 Jahre wieder genug. Aber das ist eigentlich was wir leben müssen und wo wir immer wieder dranhängen müssen. Und ich hoffe einfach, dass ihr das mitnehmt, dass das in euer Herz reingefallen ist und dass es vor allem dazu beiträgt, dass unsere Ehen sich in die Richtung entwickeln, wie Gott es möchte. Nämlich, dass Ehe nicht Belastung ist, sondern Quelle der Kraft. Und wo wir gemeinsam vielleicht mehr erreichen können, als wir es alleine könnten. Und wo wir gemeinsam mehr Glück haben können, also ich meine jetzt nicht Glück haben, sondern glücklich sein können, als wir es alleine wären. Obwohl das auch nicht Ziel der Ehe ist. Den Satz vielleicht zum Abschluss. Ich habe meinen Bruder vor vielen Jahren mal gefragt, als ich mein erstes Eheseminar auf einer Jugendfreizeit halten sollte. Da habe ich gesagt, Uwe, du bist jetzt ja schon eine Weile verheiratet. Wenn du den jungen Leuten einen Satz mitgeben könntest, als Leitlinie für Partnerschaft, was würdest du denen sagen? Und dann hat er gesagt, Ehe ist nicht dazu da, glücklich zu werden, sondern jemanden glücklich zu machen. Nochmal, Ehe ist nicht dazu da, glücklich zu werden, sondern jemanden glücklich zu machen. Und das fand ich einen sehr weisen Satz. Weiß nicht, ob das so wichtig ist für die Ehe, aber es ist jedenfalls ganz, ganz viel dran. Wenn du glücklich werden willst und immer nur darauf guckst, was du bekommst, dann wird die Ehe eigentlich ausgesaugt, ausgelutscht, und wenn nichts mehr für mich drin ist, dann schmeiße ich sie halt weg und suche mir die nächste Partnerschaft. Aber wenn ich den anderen glücklich machen will, dann gehe ich mit einer ganz anderen Einstellung rein. Das hat bei mir sogar so weit geführt, dass ich mal in einer Unterhaltung, wo mich jemand gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, mit jemandem eine Partnerschaft zu führen, da habe ich damals gesagt, eigentlich ist nicht so wichtig, wen ich glücklich mache. Das ist schon ein krasser Gedanke, gell? Wenn ich das bis zum Ende durchdenke, dann ist es eigentlich nicht so wichtig, wie schlimm mein Partner ist, wenn ich den glücklich mache. Aber ist vielleicht Ehe für Fortgeschrittene oder sowas. Und trotzdem sage ich immer, man kann es sich schwer machen und leicht machen. Und deswegen würde ich jedem raten, es sich in der Ehe so leicht wie möglich zu machen und sich einen Partner rauszusuchen, zu dem man möglichst gut passt. Aber das ist für die meisten von euch eh schon zu spät. Ihr dürft dann den Partner, den ihr habt, glücklich machen. Gut. Vater, ich danke dir, dass du uns Menschen gemacht hast. Und ich danke dir, dass du uns gut gemacht hast. Wir staunen immer wieder über die vielen Wunder, auch in unserem Körper, Herr, wo Dinge heilen, wo Wunden sich wieder selbst verschließen, wo Regelmechanismen in unserem Körper in Kraft sind, die einfach dafür sorgen, dass es uns im Normalfall einfach gut geht, Herr. Wir merken das immer dann, wenn irgendwas nicht so richtig funktioniert. Du hast den Menschen richtig gut durchdacht und hast ihn richtig gut gemacht. Ja, manchmal hätten wir vielleicht manches anders gemacht wie du. Und wenn wir in der Ewigkeit sind, werden wir vermutlich auch feststellen, dass es, wie du es gemacht hast, doch besser war, wie wir uns das gedacht hätten. Und trotzdem wissen wir, Herr, dass all das, was du gemacht hast, nicht nur gut, sondern sehr gut war. Und da zählen wir dazu mit all unseren Problemen, auch was Partnerschaft und Ehe angeht. Und so danke ich dir, Herr, dass du gute Gedanken hast mit diesem ganzen Bereich. Ich möchte dich bitten für unsere Ehen, Herr, dass du uns hilfst, diese Ehen so zu führen, wie du dir das gedacht hast, Herr. In unserem Trauversprechen wird es immer so formuliert, dass wir unsere Ehen führen nach Gottes Gebot und Verheißung. Das wollen wir auch tun, Herr. Wir wollen uns nach deinen Geboten richten und wollen dann auch feststellen, Herr, wie du deine Verheißungen wahr machst, Herr, wie du segnest, wie du hilfst. Ich möchte dir danken, Herr, dass du gute Gedanken über Ehe und über Partnerschaft hast. Ich möchte dich auch bitten für diejenigen, die noch nicht verheiratet sind, dass du ihnen hilfst, Herr, dass sie einfach auch deine Gedanken über Partnerschaft, über Ehe, über Sexualität nachvollziehen können, dass sie bereit sind, deine Wege zu gehen, dass sie auch bereit sind zu warten auf ihren Partner. Ich möchte dich für diejenigen bitten, Herr, die unterm Alleinsein leiden, ob sie nun noch nie verheiratet waren oder schon eine Partnerschaft hinter sich hatten. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du bei ihnen bist, dass du ihnen hilfst, mit dieser Situation richtig umzugehen und nicht bloß auf ihre Hormone zu hören, Herr, sondern einfach deinen Geist zu sich reden zu lassen und dann auch zu sehen und zu hören, was richtig ist in dieser Situation. Und ich danke dir, Herr, dass du uns allen miteinander die Kraft gibst, Herr, deine Gebote zu erfüllen. Dein Wort sagt, dass deine Gebote nicht schwer sind. Und so vertrauen wir darauf, Herr, dass du uns nicht nur vor Aufgaben stellst, Herr, sondern dass du uns auch in deinem Heiligen Geist die Möglichkeit gibst, diese Gebote zu erfüllen und deinen Weg zu gehen. Und danke, Herr, dass es ein guter Weg ist. Danke, Herr, dass du Gedanken des Friedens und des Heils und nicht des Unheils mit uns hast. Und dafür möchte ich dir danken heute Morgen. Amen.